Interessant ist allenfalls noch, dass ich einen sehr berühmten Großvater habe. Ich bin aber etwas aus der Art geschlagen, wie Elisabeth Mann-Borgé sie mir zum Glück auch attestiert hat. Ich lese drei Texte, zwei davon aus dem Tagebau und einer stammt aus meinem noch unveröffentlichten Roman Höhere Welten. Umnachtet. An einem verregneten Dezemberabend des Jahres 2001 saß ich vor dem Guckkasten und entschlief in meinem Sessel. Da träumte mir, ich erwachte auf einer Wiese unter wild bewegtem Sommerhimmel und vor mir stand ein Jüngling, in der Hand ein Mikrofon und redete in eine Kamera hinein. Er sprach, er stehe auf einer Wiese und rede, denn schon bald werde die Sonne sich verfinstern, die Welt werde dunkel, alles werde schweigen, erstarren in Andacht vor der Natur. Auch er werde erstarren, habe ihm ein Professor prophezeit, doch er wolle reden, einfach nur reden, chattete der Bursche, während rings um ihn die Welt ins Chaos glitt und ich die Sonnensichel sah, ein Silberschiffchen im tobenden Wolkenmeer, und sich mir die Haare sträubten, weil es merklich kühler wurde und der Typ wie ein verkokster DJ schnatterte vor dem Blau des Mittagshimmels und dem Schwefelgelb und Orange, das über dem sterbenden Grün der Pflanzen und über den sich duckenden Häusern der unbehausten Menschen schrie. Ein matter Wind kam auf, mich fröstelte, Krähen krächzten, Straßenlaternen sprangen an. Ein zorniger Gottriss am Schalter stürzte die vertraute Welt von Stufe zu Stufe hinab ins Dunkel. Schluss jetzt mit all dem Theater, ich bin euer ödes Schauspiel leid. Doch der DJ plapperte in sein Mikrofon hinein, während über uns ein stilles Requiem dröhnte. Dies ihre, wir waren Schatten unter Schatten. Doch der DJ hörte nicht auf zu chatten. Der Wind fuhr über meine Gänsehaut, bis das erste Sonnenlicht ins Dunkel explodierte und ich die Augen aufriss und aus dem Kulturkanal einen Filmhochschullehrer auftauchen sah, der mit Filmemacker Miene in eine Kamera hineinsprach. Wir suchen in erster Linie Leute, die einen originären Blick auf die Welt mitbringen. Da litt ich vor meinem Guckkasten und rief vom toten Weltgebäude hinab. Wie ist jeder so allein in der weiten Leichengruft des Alls? Und ich sah zum Fenster hinaus und fragte ins Flachland hinein, wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen? Entschuldigung. Silvesternächte oder Prosit, es möge nützen. Lutz und Ilse saßen in meinen Sperrmüllsesseln. Wer weiß, ob wir in einem Jahr hier noch sitzen können, sagte Lutz. Ich denke immer, der nächste Weltkrieg bricht im Nahen Osten aus. Ilse riet ihm, positiv zu denken, und ich ging kurz vor Mitternacht zum Plattenspieler. Glockenschall, Glockenschwall, supra urbem über der ganzen Stadt, vom Dom und von St. Ansgarii und von der Friedenskirche in der Humboldtstraße her, bimmelte und dröhnte es und ballerte und böllerte. Es pfiff und zischte. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Lutz und Ilse standen am Fenster im flirrenden Licht der Feuerwerkskörper. Andrea Streicher jubelte, begleitet von The Scarlet Letter, Gloria in Excelsis Deo, und sie beschallte den Hinterhof mit dem Einheitsfrontlied, intonierte inbrünstig, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Ein Sektkorken schoss durchs Zimmer. Wir stießen an und umarmten einander. Happy New Year, Miss Sophie! Ein Chor jauchzte Händels. Halleluja! Bono sang New Year's Day. Und wie alle Jahre wieder spielte ich Forever Young von Alphaville. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Und entschuldigte mich wortreich für meine zuletzt gekaufte Platte. Gesampelte Gregorianik über stumpfsinnigem Disco-Beat. Ein Dokument, sagte ich, so pervers und so zerrissen sei die Welt, Luises Welt, dachte ich. Sie ist das größte anzunehmende Unglück der Enkelin des Gauleiters von Franken, mein Gefühlsgau, ergo bibamus, lasset uns trinken, ein Prosit auf uns niedere Wesen und auf die höheren Welten. Silvester 2001. Lutz und Ilse und Luise sind Figuren aus meinem Roman Höhere Welten. Sperrmüllsessel besitze ich nicht. Der nächste Weltkrieg könnte auch im fernen Osten ausbrechen. Doch die Glocken werden auch diesmal schallen und schwallen supra urbem über der ganzen Stadt. Und es wird noch immer ballern und böllern. So treiben wir den Teufel aus. Doch der Teufel ist dieser Welt nicht auszutreiben. Nicht durch Böller und nicht durch Bomben, nicht durch heilige Schriften und nicht durch weltliche Bücher, nicht durch Liebe und nicht durch Hass. Denn in der Welt ist es nur sehr selten mit dem Entweder-Oder getan, ließ der junge Goethe einst seinen Werther schreiben. Doch was schert's all jene, die einst dem jungen Schopenhauer nichts anderes waren als Fabrikware der Natur. Nun basteln sie fleißig an Menschenklonen, bilden den Menschen nach ihrem Muster, während wir uns in die virtuelle Welt zu retten versuchen. Denn hier bin ich Autor oder auch bloß Tor, hier darf ich sein, fernab der Verlage, die uns vorschreiben wollen, wie wir zu schreiben haben. Creative Writing wird's genannt. Unsere Worte sollen sein wie Liebesperlen, kugelrund und fad und bunt. Und mit viel Werbung und viel Glück bekommen manche dafür ein Sommerhaus später. Schreibe ich in meiner Bude, ohne zu wissen, was Silvester wird. Denn es ist kalt in diesem unserem Lande. Meine Heizung funktioniert nicht mehr. Und so werde ich wohl gezwungen sein, mit anderen an einem warmen Ort zu feiern. You gotta fight for your right to party, obwohl es nichts zu feiern gibt, solange in dieser Welt nicht nur mit Sektkorken geschossen wird. Prosit Wahljahr. Und nun etwas Hübsches zur Jahreszeit aus meinem Roman, ein in sich gekürzter Abschnitt aus dem 34. Kapitel, Ostern unter Anthros oder für unwissende Anthroposophen. Nein, sei nicht abergläubisch, dachte ich, als sich dichte Regenwolken über Friedrichshafen ballten und Luise mich wenig später zur Begrüßung nicht umarmte, sondern wortlos meinen Rucksack und meine Reisetasche nahm und mir, während wir ins Pfaffenhölzl fuhren und ich irritiert bemerkte, dass ihre Haut noch unreiner geworden war, von ihrer neuen Schutzbefohlenen erzählte, einem Goldköpfchen namens Philine, das mich bewundernd ansah und mir zärtlich über den Kopf strich, als wir im Gemeinschaftsraum des Kaspar-Hauser-Hauses schweigend zu Abend aßen, zusammen mit Asja, die mich nicht mehr zu kennen und noch immer kein Wort Deutsch zu sprechen schien. »Gell, das ist doch ungewöhnlich, dass eine Frau so kurze Haare hat«, fragte Luise das Goldköpfchen, nicht ohne vorher mit Blick auf mich betont zu haben, die Philine sei ein Einzelkind, das sei äußerst schade für sie. Mich fröstelte vor lauter Seelenpflege. »Ich möchte auch so schöne kurze Haare haben«, wisperte Philine. »Und ich möchte Hosen tragen, so wie die Andrea.« »Hast du ein weißes Hemd dabei?«, fragte mich Luise kühl, nachdem sie sich dafür entschuldigt hatte, dass ich diesmal nur in einem leerstehenden Jungenzimmer übernachten könne. »Zum Bibelabend kleiden wir uns immer sonntäglich.« Ich bemühte mich zu lächeln und prüfte routiniert meine Gänsehaut. Luise blickte streng durch ihre Brillengläser und schob ihre Unterlippe vor. »Was zum Teufel habe ich hier zu suchen? Jetzt könnte ich gemütlich in Ennis Zimmer sitzen, rauchen, Tee trinken, Portwein trinken und die Red House Painters hören. Lord kill the pain.« Da sind sie bei Brot und Salz und Traubensaft versammelt, die Frauen aus dem Kaspar-Hauser-Haus, und ihre Häupter neigen sich, so dachte ich, angesichts der Gegenwart des lieben Vaters, der seinen Sohn ans Kreuz hat nageln lassen. Welch eine Barbarei! Aber die Töchter mucken nicht auf, sie kuschen vor dem Patriarchen. Hausmutter Luise trägt eine weiße Rüschenbluse und einen himmelblauen Glockenrock und mit bibelfester Stimme das Mysterium von Christi Auferstehung vor. Asja duckt sich im Schein der Kerzen, Angelika, auch eine Sprengerpatientin, versteckt sich hinter ihren Engellocken, Carla, die Kunsttherapeutin mit den schiefen Zügen und dem lippenlosen Mund, betrachtet sinnend ihre Fingernägel, und Magdalena schließlich, eine alternde Virginia Woolf, wenn auch nur äußerlich, dachte ich, blickt aus verletzten Mädchenaugen devot auf Leib und Blut des Christus. Verzeih uns, allmächtiger himmlischer Vater, dass wir vor deinem geheiligten Antlitz nicht zu Staub zerfallen. Hier kriechen sie zu Kreuze, dachte ich. Was die Symbolik des Kreuzes uns sage, fragte Luise ernst in die Runde. Der Priester habe gestern in der Weihehandlung von der Senkrechten gesprochen, die das Ich bezeichne, welches auch in die Waagerechte gehen müsse. Schweigen, nur das Knistern der Kerzen, bis Magdalena sich räusperte, um Sprachgestalte zu flüstern. Wir kennen das Symbol ja aus der abendländischen Kunst. Der Bund demütiger Mädel nickte und kam überein, dass der Marterbalken ein Symbol der Liebe sei. Ich gab mir einen Ruck und redete über den Schnittpunkt von Vertikale und Horizontale, der dort liege, wo das Herz des Menschen sich befinde. Seine Mitte, predigte ich, die eine jede von uns suchen müsse, doch nicht außer sich, sondern in sich selbst. Und wenn sie die Mitte gefunden habe, dann sei sie beseelt von jener Liebe, die das All umfasse. Stehe das Symbol doch auch für die Himmelsrichtungen und für das Zentrum, den Ort des Werdens und Vergehens, den Ursprung und das Ziel. Und für dieses Ziel, mahnte Luise, müssen wir uns entscheiden. Ostern ist das Fest der Liebe, aber eben auch die Zeit der Entscheidung. Und sie sandte mir einen erhabenen Blick und schob ihr Lesezeichen, Sprengers Schlangenbildchen, dachte ich schaudernd, in ihre Ausgabe des Neuen Testaments, übersetzt ins Anthroposophische von Erzoberlenker Emil Bock, beschloss den Bibelabend, übte ein Festtagslied auf ihrer Leier und empfahl sich zum nächsten Morgen. Guten Abend, gute Nacht, mit Dornen bedacht. Man merkt schon, dass du nicht dazu gehörst, sagte Luise nach dem Frühstück und verzog ihre Mundwinkel. Du bist kein Insider. Wir alle sitzen hier mit weißen Blusen und du... Ja, Andrea, das ist mir auch gestern während des Bibelabends wieder deutlich geworden. Du kommst aus der Stadt und hast ganz andere Umgangsformen als wir. Du redest so aggressiv, das fällt schon auf. Braves deutsches Mädel, ich rang nach Luft. Was euch auffällt, ist wohl eher meine Intellektualität. Schon meine Mutter hat sie, Gott sei's geklagt, als jüdisch zersetzend empfunden. Weshalb hätte ich schweigen sollen? Weil ich keine Anthroposophin bin? Was ich gesagt habe, steht durchaus in Einklang mit allem, was euer Pfarrer Schröder in seinem Buch über die Widersacher mächte. Nein, du hast auch nichts Falsches gesagt. Aber du sprichst eben anders als wir. Du hast Probleme damit, dass du von draußen kommst und anders bist. Aber jetzt lass uns einen Strich ziehen. Lass uns sehen, was jetzt ist. Du lebst unter einer Glasglocke, dachte ich, würgte meinen Trauerkloß hinunter und folgte ihr in das verwinkelte Haus der Kindheit, um der Camp Hill Jugendweihe beizuwohnen. Feierstimmung wogte durch den Festsaal, die Konfirmandinnen und Konfirmanden, allesamt seelenpflegebedürftig, warteten ergeben auf der Bühne. Bertha, das bucklige weibliche Faktotum, huschte herbei und zog einem Zögling sein Tempotuch aus der Gesäßtasche. Frau von Berentano, die Alma Mater der Heimsonderschule, eine Veteranin mit durchgeistigtem Gesicht, weißen Haaren, Mittelscheitel und Nackenknoten, sprach feinsinnige Begrüßungsworte. Es ward gebetet, väterlicher Weltengrund, Same, der die Erde durchstößt. Und endlich hatten sie vorzutreten. Ein Mädchen und ein Junge nach dem anderen, allein oder gestützt oder im Rollstuhl zu ihr hingeschoben, zu der Anthroposophia, die jedem Kind sein Sprüchlein auf den Weg und ihm die Hand gab und deklamierte vor den Mongölchen, Spastikern und Wasserköpfen. Gedenke der Wichtigkeit dieses Tages in deinem Leben und vergiss ihn nimmer in Freud und in Leid. Gedenke der Wichtigkeit dieses Tages in deinem Leben und vergiss ihn nimmer in Freud und in Leid. Gedenke der Wichtigkeit dieses Tages in deinem Leben und vergiss ihn nimmer. Wir müssten sehen, sprach Frau von Brentano, wo die Dämonen lauerten, nämlich dort, wo sie uns trennten von jenen, welche der Liebe bedürften. Die Widersacherwesen schmeichelten unaufhörlich unserem Ego, welches sich weigere, dem Mitmenschen die Hand zu reichen. Der Materialismus halte uns gefangen, wo die kalte Technik walte. Dort überall hause Ahriman, der uns erstarren lasse, uns verhärte, uns fernhalte von dem Christus, der in uns darinnen sei. Ihn in uns darinnen zu erkennen, dies sei die Forderung der Zeit. Und es ward ein Wahrspruchwort gegeben, Ungereimtes aus des Doktors Feder, Eurythmiegewänder walten, Chorleiter Ottfried griff in die Tasten und spielte ein Präludium von Bach nebst Fuge. Luise rückte ihre Brille zurecht, strich sich eine Strähne hinters Ohr, reckte ihren Hals und lauschte. Die Welt ist aus den Fugen, dachte ich, wischte mir die feuchten Augen, fühlte mich beobachtet, sah zur Seite und mitten hinein in ein mildes Anthroposophengesicht. »Sie müssen innerlich bewegt sein«, sprach der Mann erfreut. »Ein Offizieller«, dachte ich, achselzuckte und wandte mich ab. »Wenn ihr wüsstet, was mich bewegt«, dachte ich allabendlich, während das Dorf im Dunkel lag und ich auf der Bank vom Haus, fröstelnd und im Nieselregen, eine Zigarette nach der anderen rauchte und den greisen schwarzen Kater streichelte, der mir schnurrend um die Waden strich, bevor ich in mein Zimmer schlich, Baldrian-Kapseln schluckte und die Osterglocken auf dem Nachttisch vor meinem Blick verschwimmen sah, bis ich das diffuse Deckenlicht löschte und mit klopfendem Herzen dem nächsten Morgen kalt entgegenschwitzte. Was ist nur aus mir geworden? Worauf wartest du denn noch? Pack deinen Rucksack und hau ab. Es gibt nichts mehr zu sagen.